Ich bete nochmal. Herr Vater, ich möchte dir danken, dass du unser wunderbarer Hirt bist, der uns führt, so wie du das Volk Israel auch geführt hast. Und Herr, ich möchte dir danken für dein Wort, was Licht für uns sein möchte, so wie du Licht auch für das Volk Israel warst. Ich möchte jetzt bitten, dass du uns öffnest, dass wir verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Amen. Ja, ich habe heute einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Weiß nicht, wie du zum Alten Testament stehst, wie viel Zeit du bei der Bibellektüre im Alten Testament verbringst. Es gibt ja schließlich ein Neues Testament und wir sind ja doch eher darauf angelegt, uns immer mit dem Neuen zu beschäftigen und das Alte dann abzulegen. Bei mir war es so, dass ich in der letzten Zeit waren so zwei Dinge, die mich ein bisschen dahin gebracht haben, mehr wieder Richtung Altes Testament auch zu schauen. Das eine war, wir haben im Hauskreis uns eine Predigt angehört, da ging es ums Thema Taufe. Und das Interessante an dieser Predigt war, wie ich fand, dass dort die Brücke geschlagen wurde zwischen dem Taufgeschehen, so wie es im Neuen Testament beschrieben ist, zum Beispiel wo Jesus getauft wurde von Johannes, und dem, was Israel erlebt hat beim Durchzug durchs Rote Meer. Und da ist mir manches so bewusst geworden von den Bildern und was es heißt, die Taufe. Ich dachte, cool, wenn ich das Alte Testament so nicht hätte oder diese Parallele, würde was fehlen. Und das andere zum Thema neu schlägt alt, da finden wir in Matthäus eine Stelle dazu, wo es heißt, meint nicht, dass ich, Jesus, gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten, also das Alte Testament, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, Jesus selbst sagt, das Alte Testament, das braucht er jetzt nicht einfach wegschmeißen, sondern das ist die Basis und das Grundverständnis für das, wenn man das Neue Testament verstehen möchte. Und deswegen ist es wichtig, sich eben auch immer wieder mit Texten aus dem Alten Testament auseinanderzusetzen, um manche Bilder, die Jesus im Neuen Testament aufgreift, auch verstehen zu können. Und, was auch wichtig ist, der Gott im Alten Testament, das ist der gleiche Gott wie der im Neuen Testament. Also, der Gott, der Noah, Abraham, Mose und den Propheten begegnet ist, das ist der gleiche Gott, der uns oder den Leuten damals in Jesus als Mensch begegnet ist. Und es ist der gleiche Gott, der an Pfingsten oder seit Pfingsten in jedem Christen durch den Heiligen Geist präsent ist. Das heißt, im Alten Testament geht es um mehr als nur um ein Geschichtsbuch, was sich vorwiegend für den Kindergottesdienst eignet. Jona, Daniel in der Löwengrube, Elia, Abraham, Mose. Nein, das Alte Testament ist auch nicht nur ein Buch, wo es um Gebote und Verbote geht, die man einhalten muss, um bei Gott eine Chance zu haben. Es geht um viel mehr. Das Alte Testament ist voller Verheißungen. Und nur wenn ich diese Verheißungen kenne, dann kann ich auch entdecken, wie Jesus, so wie er es selbst sagt, die Verheißungen erfüllt. Jetzt habe ich ja schon so ein paar Kindergottesdienst-Klassiker aufgezählt. Was haben alle diese Leute gemeinsam? Wir erleben sie in den Berichten als Personen, die bei Gott zur Schule gegangen sind. Einige freiwillig, wie Noah und Abraham, andere eher unfreiwillig, wie Daniel, als er in die Löwengrube kam, oder Jona, der sich mit dem Fisch auseinandersetzen musste, oder auch Mose, der eigentlich gar keine Lust hatte, am Anfang das Volk aus Ägypten zu führen. Das Interessante ist, dass wir genau das Gleiche auch im Neuen Testament finden, denn auch dort wird uns von Menschen berichtet, die bei Jesus zur Schule gingen, die 12 Jünger, aber auch Paulus. Und das ist mein erster Merksatz für heute. Mit Gott leben bzw. für Gott leben heißt lernen. Bei Gott stimmt der Satz, man lernt fürs Leben. Denn am Ende der Schule Gottes steht nicht nur ein Examen oder eine Abschlussprüfung. Das gibt es auch, nämlich das Gericht. Aber das eigentliche Ziel, was Gott verfolgt, ist das Leben, das ewige Leben mit uns. Wir bei Gott für immer in der neuen Welt. Wer also in Gottes Schule bis zum Ende bleibt, der darf dann ewig mit Gott leben. Und das Tolle daran ist, dass es dort kein Lernen mehr geben wird, denn all die negativen Aspekte, die für uns mit Lernen verbunden sind, Mühe, Anstrengung, Prüfungsangst, Misserfolg, wird es nicht mehr geben, weil es gibt nichts Negatives mehr in Gottes neuer Welt. Daraus folgt für mich, entweder müssen wir nichts mehr lernen, weil alle Fragen geklärt sind, oder es fällt uns spielerisch zu. Doch zurück zu uns hier und heute. Was bedeutet es für uns, bei Gott zur Schule zu gehen? Was kann es bedeuten? Und da ist eben dieser Text, den der Bernd gelesen hat, ein ausführlicher Bericht oder ein Teil. Denn es gibt ja die ganze Geschichte des Volkes Israel, ist ja eine lange Passage, und dort können wir sehen, wie Gott aus einer einzelnen Familie ein großes Volk macht. Beim Auszug sind es etwa 600.000 Männer, die damals nur gezählt wurden. Also ein Riesenvolk, was dort ausgezogen ist. Kurz zum Hintergrund: Das Volk Israel hat eben die Sklaverei in Ägypten verlassen und ist nun mit Gott auf dem Weg in das verheißene Land. Das Land, in dem Milch und Honig fließen soll. Die Phase vor dem Auszug war von Leid und Schmerz geprägt. 4 Generationen hatten die Israeliten in Ägypten verbracht, 2 bis 3 davon als Sklaven. Schweres erlebt. Und auch das große Finale, Gott mit Mose gegen den Pharao, war für beide Seiten kein Zuckerschlecken. Die Ägypter würden von Gott mit Plagen unter Druck gesetzt. Doch der Pharao reagierte am Anfang nur mit Gegendruck, verschärfte massiv die Arbeitsbedingungen seiner Sklaven. Erst am Ende, als auf ägyptischer Seite alle Erstgeborenen starben, Menschen und Tiere, da ist der Pharao in die Knie gegangen und hat das Volk ziehen lassen. Und kurz nach dem Auszug kam es dann zu einem weiteren Showdown am Roten Meer, wo Gott dann die Armee des Pharaos samt dem Pharao im Meer vernichtet hat. All das ist bisher geschehen und das Volk hat sich gelagert an der Oase bei Elim. Sie haben sich ausgeruht. Doch jetzt sind sie wieder aufgebrochen und in der Wüste unterwegs. Insgesamt sind 30 Tage vergangen, seit sie ausgezogen sind. Jeder, der schon mal gewandert ist, der kennt das. Man packt den Rucksack voll mit allem, was man braucht. Auch Essen und Trinken wird eingepackt. Und man plant so, wie lange man ungefähr unterwegs sein will und passt die Menge entsprechend an. Aber wenn es dann länger dauert, weil das Wetter einen zu einer langen Pause zwingt oder man irgendwie den Weg verpasst hat und jetzt einen Umweg laufen muss, dann kann es passieren, dass die Vorräte zur Neige gehen. Plötzlich ist die Wasserflasche leer, das letzte Brot gegessen, Hunger und Durst stellen sich ein. So war es jetzt auch beim Volk Israel. Obwohl es mit Gott unterwegs war, kann man sagen, wer mit Gott unterwegs ist, der macht keine Wanderung durchs Schlaraffenland. Schauen wir uns die Situation noch mal ein bisschen konkreter an. Das Volk hat Ägypten verlassen. Allerdings war das nur durch das massive Drängen und Eingreifen Gottes geschehen. Gott hat sein Volk abgeholt. Und Gott war der Wanderführer. Am Tag in einer Wolkensäule, bei Nacht in einer Feuersäule. Ich denke, viele von uns würden sich manchmal eine so sichtbare und enge Führung Gottes für ihr Leben wünschen. Zumindest immer dann, wenn große Entscheidungen anstehen. Wäre doch toll, Gott so vor Augen zu haben. Und es ist ja auch fast ein bisschen romantisch, die Vorstellung, sich bei Nacht an der Feuersäule Gottes wärmen zu können. Aber trotz dieser aus unserer Sicht tollen Nähe Gottes lesen wir im Text gleich am Anfang: Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Ist das zu fassen, möchte man meinen. Da haben die das Vorrecht, mit Gott unterwegs zu sein, und kaum haben sie ein bisschen Hunger und Durst, schon beschweren sie sich. Das würde mir in so einer Situation doch nicht passieren, oder? Aber ist das Verhalten wirklich so weit weg von dem, wie ich mich manchmal verhalte? Wie ist es denn? Als Christen sind wir mit Gott unterwegs. Und auch als Christen erleben wir Schwierigkeiten. Eine wichtige Prüfung, für die viel gelernt wurde, gebetet wurde. Und trotzdem geht sie daneben. Die Arbeitsstelle, die ich als Geschenk von Gott angenommen habe, geht verloren. Eine schwere Krankheit hindert mich daran, einen Missionseinsatz zu machen, auf den ich mich lange vorbereitet habe. Probleme und Lasten in der Familie zwingen mich dazu, eine Aufgabe in der Gemeinde niederzulegen, ohne dass ein Nachfolger in Sicht ist. Ich denke, jeder kennt solche Situationen. Und jetzt überleg mal, wie ging es dir in der Situation? Welche Inhalte hatten deine Gebete zur damaligen Zeit? Und auch wir als Gemeinde könnten schon bald vielleicht mit ähnlichen Situationen konfrontiert sein. Denn Gott hat uns ja momentan durch die Ältesten eine Vision geschenkt. Menschen finden Gott in Markt Schwaben. Und die Gemeinde hat sich dahinter gestellt. Aufbruchstimmung, Vorbereitungen werden getroffen. Und ich bin schon sehr gespannt, was Gott tun wird. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Deswegen schauen wir erst nochmal in den Text. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Wie gesagt, die Israeliten sind erst 30 Tage mit Gott unterwegs. Aber schon nach 30 Tagen erscheint das alte Leben in verklärtem Rosa. Vergessen die Zwangsarbeit, die Ermordung der männlichen Erstgeborenen der Israeliten, die Sklaverei mit allen negativen Aspekten. Alles scheint halb so wild, denn es gab ja Fleisch und Brot. Da ist auch kein Gedanke mehr an Gott und seine Führung. Nein, Mose und Aaron sind schuld. Die lassen uns hier in der Wüste verhungern, weil sie keinen Plan haben. Schwenkt zu uns. Aktuell erleben wir hier bei uns in der Gemeinde an manchen Stellen Mitarbeitermangel. Da gibt es Kindergottesdienste, die nicht für alle Altersgruppen angeboten werden können. Einzelne müssen mehrmals hintereinander Gottesdienstleitung machen. Technik, Stehkaffee, Teamkreis, überall könnten Mitarbeiter gebraucht werden. Und trotzdem, und dann gibt es noch die ganzen Aufgaben rund ums Gemeindehaus. Und ausgerechnet in dieser Situation träumen wir mit Gott davon, Menschen in Markt Schwaben zu erreichen. Wie wird das gehen? Und wenn es schwierig wird, wer wird dafür verantwortlich gemacht werden? Das Volk klagt Mose und Aaron an. Als wenn die was dafür könnten. Die haben nur in Gottes Auftrag gehandelt. Gottes Auftrag erfüllen bedeutet nicht, dass dabei keine Probleme auftreten. Ich denke, es kann uns helfen, wenn wir als Gemeinde und auch jeder für sich hier nicht blauäugig unterwegs ist. Die Bibel sagt ganz klar in 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Und genau deshalb sagt auch Jesus in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet das für uns? Eine menschliche Reaktion bei Problemen, gerade wenn man als Gruppe zusammen ist, ist ja die Reihen schließen, eine Wagenburg bilden, die Burgtore hochziehen, abschotten. Aber diese Reaktion ist nicht Gottes Reaktion. Sie steht im krassen Gegensatz zu Gottes Auftrag in Matthäus 28, wo Gott sagt, geht hin. Was also tun? Wie sich richtig verhalten, wenn eine schwierige Situation eintritt? Da können wir wieder in den Text schauen. Nachdem wir gesehen haben, dass dieser Text gar nicht so weit weg ist von unserer heutigen Lebenswirklichkeit. Wie gehen Mose und Aaron mit den Anschuldigungen durch das Volk um? Nun, offensichtlich gehen sie ins Gebet. Das steht zwar nicht explizit da, aber in Vers 4 lesen wir, da sprach der Herr zu Mose, und dann in Vers 6, Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel. Daraus ergibt sich, dass Gottes erstes Reden nur an Mose und vermutlich Aaron geht. Sonst müssten sie ja schließlich nicht hinterher dem Volk das nochmal erzählen. Das heißt, Mose und Gott sind in einem Zwiegespräch. Das ist eben Gebet. Probleme bei der Wanderung mit Gott sind immer zuerst ein Anlass für Gebet. Mose und Aaron versuchen erst gar nicht, mit dem Volk zu diskutieren, zu argumentieren. Denkt doch mal nach. Habt ihr ernsthaft schon all das Schreckliche vergessen, was euch in Ägypten passiert ist? Oder jetzt stellt euch mal nicht so an. Ihr seid schließlich Gottes Volk und keine Weicheier. Was sollen die Nachbarn von euch denken? Und sie suchen auch keine Ausflüchte. Beschwert euch nicht bei uns, beschwert euch bei Gott. Es war seine Idee. Nein, Mose und Aaron fangen nicht das Diskutieren an. Sie ziehen sich zurück und wenden sich direkt an Gott. Schließlich sind sie nicht hier, weil sie das so toll finden, weil es ihre Idee war, sondern weil Gott sie dazu beauftragt hat. Ich selber stehe oft in der Gefahr, bei Problemen erstmal selbst noch eine Schippe draufzulegen. Erstmal selbst die Ärmel hochkrempeln. Ich will ja Gott nicht enttäuschen, soll ja auch keiner einen falschen Eindruck bekommen. Aber schon seit einiger Zeit begleitet mich in Bezug auf Mitarbeit und wenn es schwierig wird, eine Liedzeile. Immer dann, wenn es um Mangel und Unsicherheit geht. Und die Liedzeile heißt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Ich finde das befreiend. Es befreit mich von dem Glauben oder der Sorge, dass Gottes Reich untergeht, wenn ich nicht persönlich alle Lücken schließe. Und es bewahrt mich davor, hochmütig im Gewand der Demut zu sein. Wenn ich sage, ich kann ja nichts dafür, aber wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Das kann stimmen, aber da steckt auch die Gefahr drin, dass mitschwingt, ohne mich läuft es ja nicht. Wie gut, dass ich da bin. Und das ist das Wichtige. Bei allem, was wir mit und Gott und für Gott tun, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dürfen wir nie vergessen, es ist Gott, der handelt. Gott besiegt den Pharao. Gott macht Mose fähig, sein Volk zu führen. Gott gibt Saat und Ernte, Weisheit, Ideen und schenkt Bewahrung. Alles steht und fällt mit ihm. Alle Mitarbeit ist immer ein Dürfen, weil Gott mir Gaben gegeben hat, damit ich sie für ihn und zu seiner Ehre einsetze. Und deshalb lesen wir hier auch nichts davon, dass Mose sich bei Gott beschwert. So nach dem Motto, erst gibst du mir den Job und nun machst du mir das Leben so schwer mit diesen Nörglern. Nein, Mose wendet sich an Gott und erwartet von ihm die Lösung. Fünfter Merksatz. Wenn sich Probleme bei der Wanderung zu scheinbar unüberwindbaren Hindernissen auswachsen, erwarte die Lösung von Gott. Schauen wir in den Text. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel. Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Mose und Aaron haben von Gott die Lösung des Problems mitgeteilt bekommen. Aber bevor sie die Lösung präsentieren, machen sie nochmal die Rollenverteilung klar. Gott hat euch aus Ägypten geführt, Gott hat euer Murren gehört und Gott wird euer Problem lösen. Wenn ihr euch bei uns beschwert, dann seid ihr an der falschen Adresse. Heißt aber auch, wenn Gott mir eine Lösungsidee für ein Problem sagt oder eingibt, dann gilt es, ihm die Ehre zu geben. Wenn ich so eine Idee von Gott als meine eigene verkaufe, um mich dafür feiern zu lassen, dann ist das Fehlverhalten vor Gott. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel weiterverfolgen, sehen wir, dass Mose sich durch so einen Lapsus das Recht verspielt, nach der Wüstenwanderung ins verheißene Land einziehen zu dürfen. Dann lesen wir weiter im Text, Vers 8. Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Was für eine Dynamik in dieser Geschichte. Die Ereignisse überschlagen sich fast. Mose spricht zu Aaron, Aaron spricht zum Volk. Und während er noch spricht, erscheint schon die Herrlichkeit Gottes. Da möchte man dabei gewesen sein, oder? Und man würde sich so eine direkte göttliche Interaktion doch auch heute wünschen. Am besten bei so einer Taufe am See, wie wir sie manchmal haben. Das wäre doch ein Presseecho. Danach bräuchten wir uns um die Bekanntheit im Markt Schwaben keine Gedanken mehr machen. Was mich bei solchen Fantasien schnell erdet, ist, wenn man in die Bibel hineinschaut, was dort berichtet wird. Egal ob beim Volk Israel oder später bei den Jüngern mit Jesus. Was haben auch die Jünger oder das Volk alles Tolles mit Gott erlebt? Und wie wenig ist davon oft hängen geblieben bis zur nächsten vergleichbaren Situation? Und so ist es doch auch bei uns heute, oder? So ein bisschen wie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder dieselbe Situation, aber es dauert, bis wir daraus gelernt haben. Egal, was du mit Gott erlebst, egal wie viel, du bleibst Mensch und Menschen sind vergesslich und nicht objektiv in der Erinnerung. Immer wieder machen wir die gleichen Fehler und durchlaufen gleiche ungute Verhaltensmuster. Und die Menschen der Bibel hatten es in ihrem Glauben in Summe auch nicht schwerer oder einfacher als wir heute. Deswegen gucken wir weiter in unseren Text. Vers 12 heißt es, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen vom Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Ich würde sagen, das ist eine Lösung aller Gott. Nur wer ihm glaubt und vertraut, für den ist die Lösung zufriedenstellend. Deswegen kommen wir zu einer sechsten Merksatz. Gottes Lösungen sehen oft anders aus, als wir erwarten und stellen oft unsere Geduld und unser Vertrauen auf die Probe. Denn die Israeliten bekommen ja nur gesagt, am Abend werdet ihr Fleisch haben und am Morgen Brot. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, denn vergessen wir nicht, sie waren in der Wüste. Die Ausgangssituation ist völlig unverändert. In der Wüste, hungrig. Woher soll denn Fleisch für das Riesenvolk kommen? Von Brot mal ganz zu schweigen. Und Abend ist es auch nicht. Also erstmal nur eine Scheinlösung. Doch dann ist es endlich Abend und wir lesen, und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist es aber, was der Herr euch geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll, für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. So also sieht Gottes Lösung aus. Gott schickt Wachteln und bringt Brot als reif auf die Erde. Und selbst jetzt ist es noch keine Schlaraffenlandlösung. Denn die Israeliten müssen weiter mit anpacken. Die Wachteln muss man fangen und den Reif muss man einsammeln. Und es ist auch noch ein Merkmal für viele Lösungen Gottes. Die Lösung bezieht immer den Menschen mit ein. Und wir haben hier auch die Basis für die Bitte im Vater unser. Unser täglich Brot gib uns heute. Das war genau diese Erfahrung, die die Israeliten gemacht haben. Denn die Israeliten durften nur für den nächsten Tag sammeln. Es gab keine Wochenration, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir schon mal für eine Woche was, wer weiß. Nein, jeden Tag neu die Spannung. Wird es da sein oder nicht? Und deswegen lesen wir auch in Matthäus 6, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es ist eben der gleiche Gott im Alten und Neuen Testament. Ein Gott, der möchte, dass wir uns ihm anvertrauen, auch und gerade, wenn es Probleme gibt. Er will sich darum kümmern. Aber es bleibt immer wieder ein Glaubenswagnis. Es stellt uns auf die Probe, dieses Glauben, sich einlassen. Aber gerade das macht die Wanderung ja auch so spannend. Auf der einen Seite und manchmal aber auch eben beschwerlich auf der anderen. Ich möchte nochmal die Punkte zusammenfassen. Gottes Schule ist eine Lebensschule und dabei vergleichbar mit einer Wanderung. Mit Gott leben bzw. für Gott leben heißt lernen. Und am Beispiel der Wüstenwanderung von Israel haben wir gesehen, wer mit Gott unterwegs ist, der macht keine Wanderung durchs Schlaraffenland. Gottes Auftrag erfüllen bedeutet nicht, dass dabei keine Probleme auftreten. Probleme bei der Wanderung mit Gott sind immer zuerst ein Anlass für Gebet. Und wenn sich Probleme bei der Wanderung zu scheinbar unüberwindbaren Hindernissen auswachsen, dürfen wir die Lösung von Gott erwarten. Aber Gottes Lösungen sehen oft anders aus, als wir erwarten und stellen oft unsere Geduld und unser Vertrauen auf die Probe. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie die Wanderung dieser Gemeinde in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen wird und was wir mit Blick auf unsere Vision mit Gott erleben werden. Und ich erwarte nicht, dass wir ohne Probleme wandern werden. Nicht, ob es Probleme gibt, sondern wie wir mit ihnen umgehen, wird den Unterschied machen und darüber entscheiden, was Gott mit und durch uns tun wird. Amen. Wir singen gemeinsam.